Er ist eine Unternehmenslegende, verkaufte seine Firma vor ein paar Jahren und wurde Multimillionär. Dann hat er mit der Businesswelt abgeschlossen. Heute lebt er auf einem Berg im tiefen Bayern.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
Willkommen bei Money Mindset. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn zum ersten Mal, das ist eine Premiere, sind wir nicht bei uns im Podcast-Studio, sondern bei dem Gast zu Hause. Heute sind wir bei Ernst Prost. Ernst war Vertriebschef bei Liquimolli und wurde später Eigentümer und Chef von dem ganzen Unternehmen. 2018 hast du das Unternehmen an den Schraubenmilliardär Reinhold Würth verkauft. Dein Vermögen wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. 2022 bist du dann in Rente gegangen mit 65, hast damit abgeschlossen. Was du heute machst, wie deine Karriere früher war und was du noch so für Ideen und Ziele hast, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Ernst.
Leo, servus, grüß dich. Herzlich willkommen in Reit im Winkel.
Es ist wunderschön, ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Der Weg zu dir, wir sind ja hier mit Kamera-Equipment, Mikrofon, den Berg hoch, haben Kühe gesehen, fast in Kuhscheiße getreten. Wunderschöner Anstieg hier. Nach 30 Jahren an der Spitze. Du hast dein Unternehmen verkauft und hast gesagt, ich höre damit auf. Ja. Was war das allererste, was du gemacht hast in Freiheit?
Leo, ob das glaubst du oder nicht, ich bin nach München gefahren und bin im Englischen Garten zum Chinesischen Turm gegangen, habe mir da mal ein Bier gekauft und ein Händel, habe mich da hingehockt und habe meine neue Freiheit genossen. Ich war mein ganzes Leben noch nie in diesem Englischen Garten am Chinesischen Turm. Alle haben mir nur erzählt davon, wie wunderschön das ist. Aber mir ging meine Arbeit vor. Ich hatte da keine Zeit dazu, wollte mir keine Zeit nehmen, so muss man sagen. Und dann habe ich genau das gemacht, was ich in den ganzen Jahrzehnten nicht tun konnte oder wollte, weil ich andere Prioritäten hatte. Und dann saß ich da mit meiner Maß Bier am Chinesischen Turm und war super glücklich.
Was hast du da gedacht in dem Moment?
Ich bin frei. Das war mein Gedanke. Leo, das musst du so sehen. Ich habe das unheimlich gern gemacht mit der Arbeit. Das war mein Leben, das war meine Leidenschaft, das war mein Ein und Alles, das war Hobby, das war meine Obsession. Es waren 31 Jahre Vollrausch, Dauerrausch im übertragenen Sinne zu verstehen. Und ich habe es genossen, sehr. Das war fantastisch, das war voller Inbrunst, voller Liebe, voller Power. Aber war natürlich auch fremdbestimmt. Kunden, Lieferanten, die eigene Mannschaft, der Betriebsrat, Gewerkschaften, Behörden, ohne Ende. Also ich hatte immer irgendwie so das Gefühl, dass alle an mir rumzerren. Und mein Terminkalender war natürlich proppenvoll. Meine Sekretärin, die hat mich durchgetaktet von in der Früh 7 bis abends um 7. Und dann habe ich erst mal dann zu arbeiten begonnen, was mir wichtig war, zu tun.
Nach 7 Uhr meinst du?
Natürlich. Also ich habe immer so meine 15, 16 Stunden habe ich gespielt. Arbeit hat für mich nicht den negativen Klang gehabt. Im Gegenteil, wenn ich gesagt habe, ich gehe auf Arbeit, dann war das wie wenn ein anderer gesagt hat, hey, ich gehe in die Disco oder ich gehe zum Wandern oder ich gehe in meinen Keller runter und meine Spielzeugeisenbahn wieder aufbauen. Arbeit war für mich was unheimlich Positives, aufgeladen mit Freude, mit Spannung, hatte tolle Kolleginnen und Kollegen um mich herum, tolle Kumpels und da haben wir halt zusammen dann 30 Jahre lang der Welt einen Arsch aufgerissen. Die Konkurrenz niedergebuttert, die Kunden glücklich gemacht. Das war unser Tagwerk. Jeden Tag haben wir uns überlegt, was können wir denn anstellen? Was können wir tun in Richtung Konkurrenz? Wie kann ich mir die Burschen vom Hals halten, vom Leibe halten? Und wie kann ich meine Kunden an mich binden und noch attraktiver werden, sodass deren Wahl, die Wahl der Kunden, nicht auf den Konkurrenten fällt, sondern auf uns. Das war der Job und es war unheimlich spannend, unheimlich lustig. Aber diese Fremdbestimmtheit, die ging mir dann schon gewaltig gegen den Strich nach ein paar Jahren, gewaltig auf den Sack, wenn man das so sagen darf. Und deshalb hatte ich dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen, ich mag das nicht mehr, ich mag wieder mein eigener Herr sein. Klingt vielleicht komisch, wenn man sagt, ja, ich war ja Unternehmer. Ja, aber da bist du nicht frei.
Im Prinzip warst du ja dein eigener Herr. Du warst sozusagen der Boss des
Unternehmens. Nein, das ist nicht so. Also ich denke sogar aus meiner Erfahrung, ich war auch schon mal Angestellter, als Unternehmer bist du noch viel weniger dein eigener Herr, denn als ein Angestellter. Weil wenn ich krank war, bin ich trotzdem marschiert. Und wenn Feiertag war, bin ich trotzdem marschiert. Auch an Weihnachten, weil viele meiner Exportkunden haben Weihnachten nicht an Weihnachten gefeiert. Also ich war immer online. Ich war immer greifbar, verfügbar für meine Kunden in der ganzen Welt. Und da war nichts mit eigener Herr. Ganz im Gegenteil. Eigener Herr ist der, der dann sagen kann, hey, ich bin krank, ich bleibe heute zu Hause, hol mir vom Arzt einen Test oder einen Zettel und dann ist gut. Ne? Oder jetzt ist Urlaub oder jetzt ist Feierabend und dann ist fertig. Haben ja die wenigsten leitenden Angestellten in der Form diese Freiheit und ich noch viel weniger in der Zeit als Unternehmer.
Bevor wir jetzt weitersprechen, was du da gefühlt hast und wie es für dich weiterging, für unsere Zuschauer und Hörer, Liquimolli, kannst du in zwei Sätzen kurz erzählen, was ist das für ein Unternehmen, was habt ihr gemacht?
Das ist das beste Unternehmen in der Welt, immer noch, auch wenn ich jetzt nicht mehr dabei bin, aber diese ganzen Samen, die wir da ausgestreut haben, die fangen jetzt erst an zu treiben, zu blühen und Früchte zu bringen. Und Liquimolli produziert haben wir in Deutschland, haben in die ganze Welt verkauft. 2/3 des Geschäftes war Export. Also wir waren sehr Nutznießer der Globalisierung, bewusst. Das haben wir uns als Chance erkannt und haben dann auch alles genützt. Und die Produkte waren Motorenöle, Additive, Pflegemittel, alles rund ums Auto, rund ums Zweirad. Irgendwo ist immer ein Motor am Laufen, der ein Öl braucht. Deshalb waren wir in Alaska genauso tätig wie in irgendeinem Wüstenland. Und deshalb 150 Länder dieser Welt durften wir zu unseren Kunden zählen. Und es war in dem ganzen Paket, was die Arbeit ausmacht, war das mit das Schönste, dieser Kontakt zu anderen Menschen, zu anderen Kulturen, Religionen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht.
Was ist das Wichtigste, was du da gelernt hast durch den Kontakt mit anderen Kulturen?
Schon gute Frage. Leo, Respekt, Anstand, Vertrauen, solche Werte, ne? Das Gegenteil davon, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Das ist ein Schmarrn. Wir sind immer sehr stark auf den Kunden eingegangen, sowohl im Inland als auch im Ausland. Wir haben jetzt nicht irgendwo in Ulm da unser Marketingkonzept geschrieben und dann übersetzt in viele Sprachen. Nein, überhaupt nicht. Wir sind in die Länder rein, haben geguckt, wie es da zugeht, haben die Bedürfnisse unserer Kunden analysiert und sind dann genau mit diesem maßgeschneiderten Konzept wieder zurückgegangen und haben dann einfach für Saudi-Arabien ganz was anderes gemacht wie für Venezuela. Hat natürlich eine vielfältige Marketingaktivität erfordert, eine vielfältige, unterschiedliche Vertriebsaktivität. Aber schlussendlich hat uns der Erfolg da recht gegeben, dass man nicht alles über einen Kamm schert und dass man auch die Menschen in den Ländern mit ihren Bedürfnissen, mit ihren kulturellen Eigenheiten, Besonderheiten ernst nimmt, Respekt pflegt, Toleranz übt und dann sagt, komm, dann machen wir das so, wie es für dein Land richtig ist. Made in Germany, ja, deutsche Qualität auch, aber eben adaptiert. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Okay. Wie viele Menschen haben da gearbeitet bei Liquimolli?
Ich hoffe, alle. Wir waren zum Schluss, also zu meiner Zeit, da, bevor ich ging, am 22.02.2022, memotechnisch von mir so gewählt, damit ich das nie vergessen kann, wenn mir mal einer fragt, wann hast du das Arbeiten aufgehört. Wir waren 1080 und haben natürlich in der ganzen Welt dann eben mit Tochtergesellschaften gearbeitet, mit Importeuren gearbeitet, mit Niederlassungen gearbeitet, mit Kunden gearbeitet, sodass außer der Mannschaft, die auf der Payroll war, Zehntausende von Menschen abhängig waren von uns. Und diese Abhängigkeit, die haben wir gespürt. Das war eine Riesenverantwortung, die wir hatten. Also wenn wir in Ulm, in der Zentrale, Mist gemacht hätten, dann hätte das in Mexiko mein Importeur, der auch noch mit 1000 Leute auf der Payroll hat, Verkäufer, ja, Lagerarbeiter, hätte der die Suppe auslöffeln müssen. Hätte er büßen müssen, was wir, weil wir dumm oder faul gewesen wären, was wir ihm eingebrockt hätten. Und diese ganze Verantwortung, die habe ich auch sehr stark gespürt. Also Fremdbestimmtheit, dann diese brutale Verantwortung, die ich gespürt habe. Ne? Am anderen geht es vielleicht am Ding vorbei, am Hintern vorbei, ja, mir nicht und meinen Kollegen auch nicht. Und da hast du einen gewaltigen Druck und dem wollte ich einfach dann auch entgehen, weil ich auch ein Leben habe und auch ein Recht auf ein eigenes Leben. Und deshalb dieser gnadenlose, brutale Cut, ich schmeiß den Löffel hin und die Schaufel weg und den Pickel und das Laptop und bin nur noch Ernst Prost und lebe nur noch so, wie ich mir das vorstelle.
Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man 30 Jahre an der Spitze war, ein Unternehmen geführt hat, weltweit immer gereist hat, viel Macht auch hatte, viele Menschen Dinge für einen erledigt haben. Wie hat es sich wirklich angefühlt, als du gemerkt hast, okay, ich habe das alles nicht mehr?
Ja, da sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an. Also ich habe in meinem Leben viel geleistet. Ne? Ich bin Kfz-Mechaniker, Flüchtlingskind und die Akne hat mich gepeinigt und irgendwelche Leute haben mich immer gemobbt und so. Und dann habe ich mich von kleinsten Anfängen hochgearbeitet. Aus der Sozialwohnung, im Gemeindeblock, raus bis hin zu einem Schloss in Leipheim, wo ich zum Schluss gewohnt habe. Das war Leistung. Fleiß, Arbeit, Strebsamkeit, Ehrgeiz, brutale Energie, nie nachlassen. Und deshalb haben wir am Ende des Tages die Ergebnisse eingefahren, die wir eben hatten. Aber das war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was ich dann unternommen habe, nämlich loslassen, aufhören. Die Firma, die ja mein Leben war, die Leute, die meine Freunde waren, ja, hinter mir lassen, weil ich jetzt einen anderen Weg gehe, nach vorne gehe. Das war, meine ich, heute die noch größere Leistung als aufbauen, verwalten, zur Blüte bringen, immer wieder noch mehr, noch mehr, noch mehr. Weißt du, wir haben immer irgendwelche Steigerungen gehabt im Umsatz, im Ertrag, Mitarbeiter etc. etc. Und da alles loszulassen, das war schwer. Das war wirklich eine Herkulesaufgabe. Und ich habe mal ein Buch geschrieben, nein, habe ich nicht, aber einen Titel hatte ich schon im Kopf, der heißt Früher war ich wer. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Macht, du hast angesprochen, Ruhm, Ehre, Sekretärin, Chauffeur.
Ich meine, du musstest ja nichts machen, außer arbeiten sozusagen, oder? Also das ganze andere hat jemand für dich erledigt.
Genau, ich wollte nichts anderes machen wie arbeiten. Ich habe mich voll konzentriert auf meine Arbeit, auf die Firma, auf die Leute, alles, was zu tun war, weil es ja mein Hobby war. Also voll Rausch, das trifft schon. Ich war von in der Früh bis Abend war ich auf Ekstase. Ich habe nur noch einen roten Schädel aufgehabt und war nur noch am Machen und am Tun. Und der ganze andere Schmarrn hat mich nicht interessiert. Darum bin ich heute halt so ein bisschen dumm, deppert in einfachen Dingen des Lebens. Jetzt lerne ich ja gerade, wie man wäscht und wie man abspült und wie man trocknet und wie man einkaufen geht und wie man Pfandflaschen da in den Automat schmeißen muss, der nach 10 Flaschen schon wieder sagt, ja, Behälter voll, rufen Sie Personal. Also es nervt alles, muss ich schon zugeben. Ne? Aber ich lerne es. Ist ja fast ein kleines Abenteuer dabei.
Macht Spaß, diese kleinen Sachen zu lernen?
Ich habe vom Nachbarn, vom Florian, habe ich die Franziska, das ist ein kleines Mädel mit 11 Jahren, die habe ich gebeten, mich zum Edeka zu begleiten, damit wir mal die 400 oder 500 Pfandflaschen da wegbringen. Und das kleine Mädel hat gesagt, das kannst du das nicht, oder? Nein, sag ich, habe ich noch nie gemacht, aber du lernst es, oder? So Zeug, also es ist, macht auch Spaß. Ich lerne gewisse Dinge dazu, die braucht man jetzt vielleicht nicht so zum Leben. Ich habe oft schon erzählt, wie ich dann den Einkaufswagen rausgebracht habe. Und dann kommt da so ein Mütterlein daher, noch älter als ich, und sagt, ja, junger Mann, du musst heute einen Euro reinschmeißen, sonst wird das nie was. Ich sage, aha, Lösegeld für einen Einkaufswagen, ja, wer denkt dann sowas? Ne? Also das sind schon auch lustige und spannende Dinge. Geld hatte ich auch nie abheben müssen. Ich hatte immer Geld. Das hat
immer Bargeld gehabt. Irgendwo dabei gehabt oder irgendwie.
Eine Sekretärin oder meine Frau oder mein Sohn oder irgendjemand halt. Ne? Und das war gewollt. Leon, das war gut so. Ich habe mich mit nichts belastet. Ich habe auch kein Fernsehen seit 25 Jahren. Und kein Haus und kein Rasen gemäht. Nichts habe ich gemacht. Nur gearbeitet, meinem Hobby gefrönt. Verstehst? Mhm. Und das war viel toller. Wer will sich denn um Gas, Wasser, Scheiß aus Lichtthemen kümmern, um Steuern und Versicherungen, um so einen Mist? Das haben auch die Kolleginnen und Kollegen in der Firma gemacht. Fürs Unternehmen und meinen ganzen privaten Krempel hat auch irgendwann gemacht. Das hat mich nie interessiert. Auch Geld hat mich nie interessiert. Ich bin nie im Geld nachgelaufen.
Würdest du nicht sagen, irgendwie Geld war ein Teil deiner Motivation, dass du unbedingt reich werden wolltest oder irgendwie diese 100 Millionen haben wolltest?
Nein, das ist gerade rum falsch. Money Mindset, ja, das ist ja, da wäre ja früher davon gelaufen, wenn so einer gekommen wäre und gesagt hätte, du Ernst, sag mal ein bisschen was. Money, Leo, ich sehe es so, jeder, der am Geld nachläuft, verringert seine Chancen, dieses Geld zu erreichen, dieses Geld zu bekommen. Wir haben immer danach getrachtet, die beste Lösung zu bieten. Das beste Produkt, das beste Konzept, das beste Marketing. Und wenn du das alles gut machst, was der Kunde verlangt, was der Kunde erwartet von dir, weltweit, dann kommt am Ende des Tages das Geld, Leo, automatisch. Mhm. Wenn du aber unterwegs bist und sagst, hey, ich will nochmal eine Million und da Mindset und Money und Money, 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 das regt mich auf, das kotzt mich an, wie viele Leute einfach nur noch nach dem Geld schauen. Und dann haben sie Geld und was machen sie damit? Ja, irgendwann ist es einmal gut mit Kohle. Ne? Du hast da vorher irgendeinen Betrag in den Raum gestellt, wie mein Vermögen da geschätzt wird. Ich weiß es nicht einmal. Es hat mich ja nicht interessiert. Mich hat die Arbeit interessiert, die Leistung, ein zufriedener Kunde und der Wettbewerbsvorteil. Und wenn dann am Ende des Tages Gewinne entstanden sind in der Firma, da war es gerade recht. Und es war das Abfallprodukt der guten Tat, der Gewinn, nicht der Selbstzweck. Und wir haben zum Schluss, was haben wir gemacht? 50 Millionen Euro vor Steuer. Also nicht EBIT und EBITDA oder solche Augenwäschereien. guter deutscher Ertrag vor Steuer, 50 Millionen bei 800 Millionen Gewinn. Ja, das ist nicht daher gekommen und deshalb entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen noch mal ein bisschen den Ertrag pushen. Was man so lesen kann, wenn andere Unternehmensführer, egal ob Angestellter oder eigenverantwortlicher Inhaber, sagen, wie soll es weitergehen. Dann sagen sie, ja, wir müssen das und das und das. Und dann ist es eine reine Zahlenwichserei. Sorry für diesen Ausdruck. Aber das ist falsch. Du musst erst die gute Leistung abliefern. Und wenn du es richtig machst, dann kommt die Kohle automatisch. Und das trifft natürlich für so einen Kerl wie mich auch zu. Ne? Ich war fleißig, ich war engagiert, ich war ehrgeizig, habe immer mein Bestes gegeben. Ne? Und am Ende des Tages oder am Jahresende, dann kommt halt dann der Gewinn und die Gewinnausschüttung. Und irgendwann hast du halt die mit der Dagobert Duck die so Geldspeicher voll.
Ja, ja.
Aber nicht zum Selbstzweck. Konnte ich mir jetzt da vermitteln. Nee,
verstehe ich auf jeden Fall, was
Money du meinst. Money Mindset heißt es, okay.
Aber da geht es ja auch um Karriere, Finanzen, alles. Also eigentlich perfekt, gut, dass du hier Gast bist. Du hast gesagt, deine Arbeit war für dich wie ein Vollrausch. Also wie irgendwie 30 Jahre auf Drogen
im
sein.
Im positiven Sinn.
Bitte natürlich.
Meinen,
klar.
Aufpassen heutzutage.
Klar. Ich glaube, alle verstehen, was du meinst. Wenn du sagst Vollrausch und dann nach 30 Jahren... hört sich für mich an wie ein kalter Entzug. Also, dass man wirklich von einem Tag auf den anderen sagt, ich bin raus.
Ja.
Gab es Momente, wo du dich leer gefühlt hast, wo du gedacht hast, oh mein Gott, was habe ich eigentlich gemacht? Was mache ich jetzt auf einmal? Weil nach 30 Jahren Vollrausch, da stelle ich mir das persönlich sehr, sehr schwierig vor, einfach so loszulassen.
Stimme ich dir vollumfänglich zu. Also mit jeder deiner Annahme oder deiner Aussagen triffst du des Pudels Kern. Aber haargenau, natürlich habe ich mir in den, jetzt sind es 1,5 Jahre, glaube ich, wo ich aufgehört habe, schon manchmal gedacht, oh, hast du einen Fehler gemacht, gell? Wenn diese Leere in einem spürbar wird. Aber ich habe, weil ich auch guter Planer bin und immer nach vorne schaue, mir natürlich auch vorher schon Gedanken gemacht, was mache ich, wenn ich in Rente gehe, damit ich nicht in dieses berüchtigte, berühmte schwarze Loch falle. Und habe mir da hier eben in Reitemwinkel so eine Art Bergbauernhof, einen ehemaligen Bergbauernhof gekauft. Den haben wir dann fertig gebaut und da hatte ich Aufgabe. Und eine Arbeit und eine Beschäftigung. Und dann habe ich mich ganz anderen Dingen zugewandt. Also hier bin ich aus der Businesswelt raus, hier in den Bayerischen Alpen. Ne? Jetzt bin ich im Trachtenverein drin.
Und dein Look hast du auch geändert. Früher kurze Haare, ganz
von selber.
Kein Bart, heute langer Bart, längere Haare.
Ja, du musst bloß nicht zum Friseur gehen, dann ist das plötzlich da, der neue Look. Jetzt frage ich dich mal, ernsthaft gemeint, wie viel Zitzen hat eine Kuh, Leo?
Ja, ich bin so ein Stadtkind, das ist immer schwierig.
Aber Milch trinkst, oder?
Ja, Milch.
Und Käse ist
aber die Milch kommt doch aus der Verpackung, oder nicht?
Ja. Und die Kühe sind lila, gell?
Ja,
die Berliner? Dem,
ja,
Berliner?
Ja. Ja,
okay. Sag mal.
Sechs, stimmt das?
Kakao, Vollmilch, Haarmilch, oh, oder wie? Siehst du? Du verstehst, was und nur Coca-Cola oder so. Gell? Verstehst, was ich meine? Ich habe mich hier mit Menschen zusammengetan. Das sind Schäfer, die haben 100 Schafe. Florian, drüben der Alois, der hat seine Kühe. Oben gehe ich auf die Alm rauf, da sind dann Almbauern, die sind den ganzen Sommer über auf der Alm. Tirol, das ist ja hinter der Grenze gleich. Also eine ganz andere Welt habe ich mir erschlossen. Ganz andere Themen auch, wo man wieder lernen durfte. Ich habe hier ringsherum habe ich dann Kühe und Pferde, also nicht meine, um Gottes Willen, da bin ich ungeeignet für. Da muss man ja jeden Tag was tun, das wollte ich auch nicht. Aber ich genieße die Kühe vom Nachbarn und die Schafe vom Freund. Das ist schön, dann kommt der Hirsch dazu und dann kommt der Jäger, der bringt mir dann eine Hirschsalami. Also das sind ganz andere Themen, eine ganz andere Welt und das genieße ich und da stürze ich mich auch hinein. Trachtenverein, da war unten das Gaufest in Reitemwinkel, 21 Tage. Das hat super gepasst, weil ich habe in der Zeit gerade Intervallfasten gemacht. Das war dann bei mir so, 12 Stunden Bierzelt und 8 Stunden raus ausschlafen. Und 4 Stunden irgendwas machen. Ne?
Ja.
Herrlich. Ganz herrlich, wäre nie gegangen, wenn ich in der Arbeit geblieben wäre. Durchgetaktet, Termine von in der Früh bis Abend, egal ob Urlaub, Feiertags oder was auch immer. Also man muss, dieser Tipp für jeden Rentner, der einer werden will, ein glücklicher und zufriedener Rentner, such dir eine Alternative, such dir irgendwas anderes. Aber mach den harten Cut zum alten Leben, weil sonst kommst du nie los. Sonst bleibst du immer noch mit einem Herzen, mit einem Teil des Herzens, mit einer Körperhälfte, weißt du, wie ich meine, oder Seele oder irgendwas, bist immer noch im alten Leben. Und das macht ihn nicht glücklich. Schnitt, neues Leben, peng. Aber dann Vollgas wieder. Wieder Vollgas. Ne?
Immer Vollgas.
Jetzt pass auf, jetzt gebe ich dir noch die, damit du nicht dumm nach Berlin zurückfährst. 4 Zitzen hat
4? Die Kuh. Okay, merke ich mir.
Ich habe die Frage öfter schon gestellt, so Stadtmenschen, die hier zwischen den Kuhfladen da hinaufbalancieren zu mir. Der härteste war 12 Zitzen.
Das haben wir nicht mehr gesagt.
Mit dem Schweinchen oder mit dem Hund verwechselt. Ne?
4, das merke ich mir auf jeden Fall.
Okay.
Du hast es selbst vorher schon angesprochen, wenn wir eine Kurzreise in die Vergangenheit machen. Wie du deine Kindheit, deine Eltern, wo die herkamen. Dein Vater, wenn ich es richtig gelesen habe, war Maurer, deine Mutter Fabrikarbeiterin. Also sozusagen bis jetzt nicht in einem akademisch wohlhabenden Haus aufgewachsen, wenn ich es so richtig verstehe.
Was also kann man das sagen?
Kann man so höflich ausdrücken. Wie war denn sozusagen deine Kindheit in Bezug auf Geld und das Thema Arbeit? Was hast du da so mitgenommen?
Ja, mein Leo, schau, meine Mutter ist aus den ehemaligen volksdeutschen Gebieten nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden. Das waren dann Heimatvertriebene, Sudetendeutsche, Donauschwaben. Also hier so diese ganze katastrophale Entwicklung nach dem Krieg, ne, wo man dann Millionen von Flüchtlingen hier in Zentraldeutschland unterbringen musste. Meine Mutter ist dann in so ein Flüchtlingsheim gekommen, da hat dann auch mein Vater kennengelernt, der Oberbayer war. Ich bin dann passiert, da waren die beiden 20 Jahre alt, kannst du auch denken. Und dann haben sie eine Sozialwohnung zugewiesen bekommen in diesem Gemeindeblock. Da habe ich dann mit meiner Großmutter in einem Zimmer und in einem Bett geschlafen, bis zum 12. Lebensjahr so in etwa. Geld, weißt du, wie das war? Mein Vater war ja Maurer, der hat gesagt, du pass auf, du kannst meine Maurerschuhe putzen. Und wer schon mal Maurerschuhe gesehen hat, weiß, was das für ein Job ist. Und dann kriegst du 10 Pfennig. 10 Pfennig. Ne? Geld war eine Währung, die man eintauschen konnte gegen Leistung, gegen Arbeit. Auch zu Hause wurde das System so gepflegt. Also da gab es kein Taschengeld oder irgendwo den monatlichen Scheck oder die Apanage vom Papa oder der reiche Onkel oder irgend so einen Schmarrn. Gab es nicht. Ne? Rasenmähen hat es ja Geld gegeben. Dann bei der Gemeinde habe ich dann auch gearbeitet. Da hat man dann den Putz vom Lagerhaus runtergehauen, damit man frisch verputzen konnte und, und. Ich bin dann in allen Ferien auf den Bau zum Arbeiten gegangen. Da hat es am meisten Geld gegeben. Dann habe ich ja Kfz-Mechaniker gelernt. Mhm. Da kommt man dann die Mofas und Mopeds und Autos in der ganzen Nachbarschaft reparieren, Kundendienst machen, hat es auch Geld dafür gegeben. Bei den Bauern ist man im Herbst um so eine Zeit, ist man nochmal auf dem Feld hinterhergekrabbelt, den Erntemaschinen, und hat die Kartoffeln dann noch mit der Hand rausgeklaubt, die Maschine liegen hat lassen. Da hat es auch ein Geld dafür gegeben. So hatten wir in meiner Generation einfach zu Geld ein ganz anderes Verhältnis wie heute, wo in vielen Familien, Stichwort Erbengeneration, Geld einfach schon da ist. Das ist bei meinem Sohn auch nicht anders. Der käme nicht auf die Idee, dass er sagt, Papi, putz jetzt da irgendwas oder mach irgendwas, damit er dann ein Geld kriegt. Also Geld war für uns gegen Leistung, Arbeit. Und so bin ich halt aufgewachsen. Und dann kam Geld zu Geld. Ne? Aber eben auch nicht, ja doch, damals war schon der Selbstzweck. Weil wenn du nichts hast, dann willst du was. Dann willst du auch einen Mofa, dann willst du auch ein Bier und willst du auch in den Urlaub fahren oder willst du ein paar Turnschuhe haben oder irgendwas. Es gab damals noch nicht einmal die Lehrmittelfreiheit zu meiner Zeit. Also die Bücher, die man in der Schule brauchte, musste man zahlen. Man musste ja den Bus nach Friedberg, da bin ich auch in die Schule mal gegangen, den musste man auch bezahlen. Also da hat man immer Geld braucht für Dinge, die man brauchte.
Haben deine Eltern noch mitbekommen, wie erfolgreich und wohlhabend du wurdest?
Ja, klar. Ja, ja.
Was haben Sie da gesagt oder gedacht?
Du, Leo, ganz ehrlich, das ist ein Thema, über das ich gar nicht gern rede, weil das Verhältnis zu meinen Eltern ist mehr als beschissen. Warum, weiß ich auch nicht, aber es ist so. Und das hat denen ja, glaube ich, gar nicht gut getan und gar nicht gefallen, den Weg, den ich da eingeschlagen habe mit Karriere, Wohlstand und Zeug und Klump. Aber wenn es dir recht ist, dann verlass mir dieses Thema Eltern. Ich versuche jetzt mit meinem Sohn ein anderes Verhältnis zu pflegen. Der ist jetzt 31. Ich versuche ihm jetzt ein guter Vater zu sein, der in allen Lebenslagen zu ihm hält. In guten wie in schlechten Tagen, sagen die Verheirateten immer. Um diesen Fehler in der nächsten Generation nicht zu wiederholen. Ne?
Dann lass uns darüber sprechen, wie du es bei Liquid Molly bis an die Spitze geschafft hast. Weil was ich mich frage und was, glaube ich, viele sich fragen, ist, wie schafft man es, dass man sozusagen einfach als Mitarbeiter anfängt, als Vertriebschef? Und dann irgendwann das Unternehmen besitzt. Also wie läuft das eigentlich ab? Und erste Frage, war das eigentlich auch deine Idee, als du da angefangen hast, dass du irgendwann gedacht hast, okay, irgendwann will ich den ganzen Laden haben?
Nein, Leo, es war ganz anders. Nach meiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker habe ich noch ein bisschen Schwimmbäder verkauft, Hallenbäder, Freibäder, habe auch da die Technik gemacht, Verrohrt, Filteranlagen gebaut etc. Dann ging ich zu Sonax nach Neuburg an der Donau. Da war ich dann 12 Jahre, 3 Tage und eine halbe Stunde. Die halbe Stunde hat der Inhaber dann gebraucht, der Sohn des Inhabers, um mich zu entlassen. Und dann war diese Episode vorbei. Und ich hatte damals schon genügend Geld erarbeitet, verdient. Habe die auch klug angelegt, die Kohle, sodass das ein bisschen mehr wurde, anstatt weniger. Wie heißt die, dein Podcast?
Ja, ja, genau das.
Darüber soll sprechen. Ab und zu passieren.
Ja, ja. Später spreche ich auch noch.
Wie ist das, wie kommt man zu einem kleinen Vermögen, ja, wenn man einem Vermögensberater ein großes Vermögen gibt? Böser nicht. Entschuldige. Auf alle Fälle habe ich dann schon meine Kohle beieinander gehabt und wollte auch nichts mehr arbeiten. Ich wollte die Welt sehen, das Leben genießen und nicht mehr irgendwie in den Frondienst gehen, arbeiten. Habe dann aber doch noch in Ulm bei der Firma Ligvi Molle, bei den damaligen Inhabern, einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Also 2 Jahre habe ich gesagt, meine, aber dann ist wirklich endgültig Schluss.
Wie alt warst du da?
Oh Gott, wie alt war ich da? Jetzt rechne ich mal zurück, 66 minus 31.
So lange war 35.
Ich bei, ja, sowas. Genau. Ein bisschen was über 30. Ja. Und dann kam es halt, weißt du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Pläne hatte ich überhaupt nicht, außer dass ich mehr Ruhe wollte und reisen und Thailand und Kambodscha und Laos und Angkor Wat und Neuseeland und Australien. Das wollte ich alles nochmal sehen. Und dann war ich aber da drin in dem Laden und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ne? Und dann sind aus den 2 Jahren sind 31 Jahre geworden. Insgesamt. Jetzt fragst du, ja, wie hast du das jetzt geschafft vom Angestellten, vom Lohnknecht, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Angestellter, Geschäftsführer war ich dann auch noch zum Inhaber. Ja, das ist ganz einfach. Die Inhaberfamilie, da gibt es ja den einen Spruch, die erste Generation baut es auf, die zweite verwaltet, die dritte studiert Kirchenmusik im 18. Jahrhundert und die Auswirkungen auf das Liebesleben der Pflastersteine in Norddeutschland und die vierte Generation geht wieder betteln oder so ähnlich. Mhm. Du weißt, welchen Spruch ich meine. Und das war halt auch so. Da gab es einen Gründer, Firmengründer, Zweiter Weltkrieg, dann hat er Vollgas gegeben, hat Ligvi Molle hier etabliert, war irgendwas, hat 2 Söhne in die Welt gesetzt und da war jetzt keiner so richtig obsessiver Arbeiter wie ich. Einer war. Die haben halt schon, die sind versaut vom Geld gewesen. Die haben schon Golf gespielt und sind Ferrari gefahren und sind schon rumgeflogen und sowas halt alles. Da haben sie noch gestritten, weil Geld ist dann nie genug da. Die Firma hat damals schon ordentlich Geld abgeworfen, aber hat nicht gereicht, ne? Für 3. Hätte leicht gereicht, aber nicht, wenn man gierig ist. Gier ist auch so ein Thema. Aber es ist vielleicht dann ein anderes Podcast. Ja, und dann zum Schluss haben die halt gestritten, gell? Vater gegen Bruder, Bruder gegen Bruder, Gott gegen alle. Und dann waren die halt nur noch am Arbeitsgericht und am Landgericht oder Oberlandesgericht in Ulm. Das hat die Firma schier zerrissen. Und dann kam der Herr Zinser, ich will nie vergessen, von der Deutschen Bank. Kein Banker, ein Bankier. Seriös, anständig, war wirklich ein Grand Seigneur. Sagt der Buch, hat er zu mir gesagt, du musst die Firma übernehmen, du musst das Ding kaufen und sonst geht das kaputt, gell. Die Mitarbeiter, hat man damals noch gesagt, und Rinnen, die haben dann sich auch in 2 Lager aufgeteilt. Also da war Team Bruder A gegen Team Bruder B. Also das hat kein gut getan. Und hat die Firma brutal schlechte Zahlen produziert, logischerweise. Wie könnte es anders sein? Und hat der Zinsen mehr Geld gegeben von der Deutschen Bank. Ein bisschen was hatte ich schon. Also ich hatte schon ein paar kleine Millionen Mark. Und dann war das ein Existenzgründerdarlehen von ERP und KfW. Und die Deutsche Bank war Konsortialführer. Und dann habe ich mal Check dabei gehabt. Und mit dem bin ich dann nach Stuttgart gefahren im Zug. Mit dem Peter Brocks, das war damals mein kaufmännischer Leiter. Und dann haben wir da den Check Zug um Zug beim Notar auf den Tisch gelegt. Und dann war der erste Teil der Firma schon bei mir.
Wie viel Prozent waren das damals?
39. Und der zweite Bruder, der hat dann mit mir eine ganze Weile da den Laden umtrieben. Aber das war jetzt auch keiner, wo ich gesagt habe, jawohl, mit ihm kann man der Welt, wie habe ich vorher gesagt, den Arsch aufreißen und da jeden Tag schaffen, das war jetzt auch nicht sein Ding. Ne? Und dann hat man uns dann eben auch da an der Stelle geeinigt und er hat dann auch ein Geld gekriegt und die 2 Brüder haben jetzt alle ein Geld und ich hatte die Firma. So war damals die Situation und dann waren wir alle glücklich. Ne? Der Vater, ja, der Henle-Vater, habe ich ihn genannt, der ist dann mit irgendwas über 90 gestorben, war auch nicht so toll, dann sein Lebenswerk, die beiden, nein, war eigentlich eine schreckliche Geschichte. Ne? Aber woher kam es? Gier anstatt Fleiß, Faulheit, Luxus anstatt Engagement und Einbringen. Das sind ganz einfache Zutaten. Ne? Mancher fragt mich, du hast mittlere Reife und Kfz-Mechaniker, wie kann denn das sein? Ich habe so viele 1000 Jahre studiert und weiß alles und bin nichts. Wie geht denn das? Und du, der hergelaufenes Flüchtlingskind, Tellerwäscher, sag, ja, vielleicht musst du noch ein bisschen was anderes machen als Wissen. Du brauchst Empathie, du brauchst Nächstenliebe und du brauchst einen brutalen Fleiß und Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist so wichtig. Wenn du das nicht willst, ja, dann machst du es halt auch nicht. Aber wenn du es willst, mit jeder Faser deines Herzens, mit jeder Zelle deines Körpers und mit jeder Gehirnzelle, die dir der Herrgott mitgegeben hat, ja, dann kriegst du auch was zusammen. Auch als Kfz-Mechaniker, der nur mittlere Reife hat.
Und was wolltest du? Also wolltest du, hast du Lick wie Molly gesehen und gesagt, mich interessiert Schmieröl und ich will was groß machen? Oder nicht. Was wolltest du?
Ich hatte damals, als Sonax-Mensch und entlassen wurde, hatte ich 1000 Optionen. Ich war ja damals schon ein bekannter Mann in der Branche nach 12 Jahren. Da hatte ich auch schon Preise und Marketingpreise bekommen und war schon richtig anerkannter Bursche da in der ganzen Kfz-Zubehör-Aftermarkt-Branche. Da kannte man mich schon. Und folglich hatte ich einen Haufen Angebote. Da wäre USA dabei gewesen, da war selbstständig machen dabei, da war CEO dabei, da war alles Mögliche dabei. Ich hätte mir es aussuchen können. Und da hatte ich noch einen Kollegen, der war eigentlich mehr Auszubildender, Günther Hiermeier. Der war schon Lehrling mit mir bei Sonax, mein Auszubildender, und der hat dann gekündigt. Der hat das nicht so richtig verknusen können, dass man mich entlässt, der Inhaber, und hat dann gesagt, okay, was hat der Prost angestellt, weil sie ihn entlassen? Das war die Frage nicht mehr, aber der hat gesagt, ja, eigentlich nichts, aber das ist wie in einer Ehe, da trennt man sich halt einmal. Das hat ihm nicht genügt, sehr ehrenwerter Mann, der Günther Hiermeier, und hat dann gesagt, dann kündige ich hiermit. Der hätte mein Nachfolger werden können. Mein Büro, meine Sekretärin, mein Auto, alles. Nein, der Mann hat gesagt, nein, das passt nicht, das schmeckt mir nicht, da gehe ich nicht hin, da gehe ich weg. Und dann waren wir zwei zusammen, arbeitslos. Und dann haben wir uns dann umgeschaut und haben auch immer gesagt, uns gibt es nur im Zweierpack, USA oder was auch immer, weltweit und dieses und jenes, ein Angebot auf dem Tisch gehabt, da haben wir uns raussuchen können. Und warum sind wir dann so Lick wie Molle gegangen? Weil das der kürzeste Weg von Neuburg an der Donau war. Wirklich, das war der einzige Grund. Also weder die Firma hat die Attraktivität gehabt, noch die Kohle, noch sonst irgendwas hat den Ausschlag gegeben. Wir haben gesagt, nein, wir bleiben da, ein bisschen südlich der Donau, gell, Ulm so gerade an der Grenze, ne, so hier. Und bayerisch sind wir halt, wie man sieht und hört. Und dann haben wir gesagt, nein, dann gehen wir zu Lick wie Molle. Und der Günther Hiermeier ist jetzt mein Nachfolger, ist jetzt der Geschäftsführer. Und der war schon mein Testamentsvollstrecker. Wir sind dicke Freunde und haben das Ding eigentlich miteinander gewuppt, die Firma so hier in die Regionen geschossen, wo sie heute ist.
Dann lass uns doch über deine Zeit bei Lick wie Molle noch weitersprechen. Wie sah so ein Alltag bei einem Chef aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Was musst du so machen?
Es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber in meiner Lick wie Molle-Welt ist die Sonne nie untergegangen. Karl der Große, glaube ich, hat das mal gesagt, in meinem Reich geht die Sonne nie unter. Also nagel mir jetzt nicht fest, wer es war, aber auch irgendein sehr, sehr guter Bursche. Und deshalb konnte ich eigentlich Tag und Nacht arbeiten. Also wenn Feierabend war in Deutschland, dann sind die Amis ja erst einmal aufgestanden. Und die Chinesen haben schon wieder den nächsten Tag angefangen. Das heißt, ich konnte eigentlich rund um die Uhr arbeiten. Und ich war ein Frontschwein, ein Frontmann. Also ich habe mich jetzt nicht da irgendwo in so als Sesselpupse hinter meiner Sekretärin im Büro versteckt. Ich war immer draußen. Entweder wirklich körperlich auf Reisen, Messen, Veranstaltungen, Meetings, Konferenzen, Kundenbesuche oder eben über das Telefon und über die elektronischen Möglichkeiten immer in Kontakt mit meinen Kunden. Da heißt, ich konnte nachts um 4 Uhr, sind da E-Mails gekommen von mir. Die haben schon mal gesagt, ja, wann schläft denn der eigentlich? Ich bin halt dann zwischendurch mal eingeschlafen. Deshalb sage ich ja Rausch. Ne? Ja, das war exzessiv. Das war wirklich die größte Sucht, die ich jemals in meinem Leben befriedigen durfte. Und die größte Sucht überhaupt. Und dann war halt da jeder Tag waren 16 Stunden mit Kunden telefoniert. Weißt du, weil ich Frontmann war. Und sagst, pass auf, wir schauen das aus, dein Umsatz passt nicht. Also ganz klassisch, pragmatisch. Dein Umsatz passt nicht, du musst jetzt noch mal 2, 3 Container kaufen, sonst nehme ich dir den Vertrag wieder weg für Singapur oder für irgendwas. Ne? Rund um die Uhr. Und dann halt während der deutschen Kernarbeitszeit ins Büro und da kam dann halt der Betriebsrat, da kamen die Prokuristen für IT-Themen, für Einkaufsthemen, für Produktion. Wir haben alles selber produziert. Wir haben im Saarlouis haben wir die Firma Meguin, die Ölfabrik mit 100.000 Tonnen Jahreskapazität an Schmierstoffen. Also da war schon immer irgendwas los. Und meine Sekretärin, die Frau Holzwart hieß sie damals, jetzt heißt sie Frau Frei, die hat mich da durchgetaktet wie nochmal was. Und dann bin ich in der Früh reingekommen, sagt sie, um 7:30 kommt der und um 8 kommt der und dann kommt eine Delegation aus Usbekistan. Da haben ja auch viele Kunden zu uns eingeladen, Betriebsbesichtigung machen. Sage ich, Frau Holzwart, und wann soll ich aufs Klo gehen? Dann schaut die allen ernstes in den Terminkalender und sagt, ja, sagt sie, so um 10:45, da hätte man noch ein Fenster
Zeit. 5 Minuten Zeit.
Jetzt reicht's mal, sage ich. Also solche Dinge. Ja. Frau Holzwart hat mit mir in einem Büro gearbeitet. Also wir waren nicht weit auseinander wie wir zwei jetzt. Die hat alles mitbekommen. Ich habe alles von ihr mitbekommen, das war immer super gut. Ne? Da hat jeder genau gewusst, was gerade läuft. Hat uns auch keiner auseinander dividieren können. Und sie war meine rechte und meine linke Hand für alles. Ne? Das war auch sehr gut, mit der Sekretärin, mit der Assistentin in einem Raum sitzen.
Wenn du zurückblickst und sagst, du hast so viel gearbeitet, gibt es auch Momente damals vielleicht, wo du es bereut hast? Hast du gesagt, okay, ich habe vielleicht ein bisschen weniger Zeit mit Familie, ein bisschen weniger Zeit für Freunde oder Hobbys? Oder war das damals eigentlich gar kein Gedanke bei dir?
Ich habe da klare Prioritäten gesetzt. Weißt du, es ist wirklich so, Sucht, ne? Das passt schon, ne? der Begriff da vom kalten Entzug. Du kennst Abhängige. Also das Wort Workaholic, das trifft auf mich schon zu oder hat auf mich wunderbar gepasst. Da ist dir alles andere nicht mehr so wichtig. Nicht wurscht, aber alles andere ist nicht mehr so wichtig. Wenn die anderen dann halt heimgegangen sind und sind in den Keller und haben da eben ihre Eisenbahn da im Kreis rumfahren lassen oder sind in den Sängerknabenchor und haben da den Schriftführer gemacht oder was die Leute halt alles noch so machen oder sind zum Turnen gegangen oder zum Radlfahren oder in die Kneipe oder ins Kino, das hat mich alles nicht mehr interessiert. Was mich interessiert hat, das war Familie, ne? Meine Frau und mein Sohn. Und die Zeit habe ich mir dann schon genommen. Also da war ich dann schon so blickig, dass ich gesagt habe, wenn ich mit meinem Sohn, anders als meine Eltern mit mir, ein langlebiges Verhältnis haben will, ein gutes, dann muss ich jetzt Zeit investieren in das Kind, damit er als Erwachsener dann seinen Vater auch noch liebt und ich ihn. Und das habe ich hingekriegt.
Gab es da Zeitfenster von der Sekretärin, wann du deinem Sohn was machen konntest?
Nein, ich habe mir die Zeit einfach gestohlen. Ich bin dann, wenn der Bub daheim war, dann bin ich auch heim. Und dann habe ich den bei mir gehabt. Der war oft in der Firma dabei. Der hat dann unterm Schreibtisch hat er da an den Füßen der Sekretärin gespielt. Und als er dann älter war, hat er nicht mehr unterm Tisch mit den Füßen der Sekretärin gespielt. Aber er war immer noch bei mir. Ne? Und das war halt, wie er klein war. Dann ist er ins Bett gegangen abends um 8 Uhr. Und dann habe ich nochmal Gas gegeben. Ne? Hab zuerst eine Stunde oder zwei mit ihm gespielt. Kind ins Bett. Machen viele heute auch noch, die Väter, die jetzt Kinderzeit für wichtig erachten. Also das glaube ich, habe ich gut hingekriegt. Aber alles andere habe ich schleifen lassen. Ne? Meine privaten Angelegenheiten, ja, selbst meine Gesundheit, ich weiß gar nicht, wann ich mal Vorsorgeuntersuchungen oder so einen Schmarrn gemacht habe, hatte ich keine Zeit. Ne? Nix. Also ich habe mir keine Zeit genommen. Ich hätte es tun können, das ist gar keine Frage.
Wir haben, glaube ich, viele Zuschauer und Hörer hier, die auch interessiert daran sind, vielleicht irgendwann hohe Managementpositionen einzunehmen oder vielleicht Chef, Chefinnen zu werden. Was ist denn so dein Tipp? Wie wird man ein guter Chef? Was muss man eigentlich da mitbringen?
Nach die Tod, aber es ist die Nächstenliebe. Ehrlich, das ist meine Erfahrung, wenn man wirklich Erfolg haben will, ohne Schaden anzurichten. Also da kannst du natürlich auch einen Haufen Kohle machen, indem du andere über den Tisch ziehst oder indem du die übervorteilst. Aber wenn das jetzt auf Basis von Anstand und Respekt und auf Basis von Fairness betreiben willst, dass du erfolgreich bist, musst du den Ausgleich suchen. Also Win-Win-Situation herstellen. Nächstenliebe ist total wichtig. Ich habe mal Anzeigen geschaltet im Stern, das Geheimnis unseres Erfolgs ist Liebe. Ja, da haben mich die ausgelacht und gegeißelt und wollten mich der Lüge überführen oder was weiß ich was. Nein, das glaube ich auch heute noch, dass das so ist. Liebe zu den Menschen, zu den Kunden, zu den eigenen Leuten und natürlich auch Liebe zur Arbeit als solcher, zu der Tätigkeit. Schau mal, wenn ich meine Leute nicht geliebt hätte in der Firma, dann hätte ich denen nicht alles getan, was man nur tun konnte. Ich habe zum Beispiel in vielen Jahren haben wir Prämien ausgeschüttet, das habe ich genannt die fette Beute, Anteil an der fetten Beute, am Gewinn. Da hat ja jeder dann 10.000 Euro bekommen, Prämie obendrauf. Wir waren IG Chemie, natürlich waren wir auch im Tarifvertrag gebunden, Der ist ja eh schon gut. Und on top habe ich dann nochmal 10.000 für jeden gegeben. Und zwar vom Pförtner bis zum Prokuristen gleich. Und auch der Lagerarbeiter in Südafrika hat auch 10.000 Euro bekommen. Weil das alles meine waren. Meine Leute, die an mich geglaubt haben, die mir vertraut haben. Natürlich waren das dann in Südafrika ein 2-Jahres-Gehalt für einen einfachen Lagerarbeiter. Aber da habe ich eben nicht differenziert. Und mit solcher Hingabe an die Menschen und ihre Bedürfnisse und an ihre Wünsche, habe ich halt auch ein Klima erzeugt, wo Leistung möglich war. Ich habe immer geschaut, dass die Leute genau das haben, was sie brauchen. Jeder für sich, damit er optimal glücklich und zufrieden in die Arbeit tappt und da seinen Job macht. Weißt du, wie ich meine? Das ist wichtig. Also ich habe nicht dafür geschaut, dass da die Zahlen stimmen oder dass ich da irgendwie und auch jeder macht, was ich sage. Da gibt es ja welche, die sagen, also ich sitze im Großraumbüro und dann mache ich wieder große Dirigent und alle müssen springen. Ja, und dann lege ich rote Karten auf den Tisch und dann musst du zu mir kommen. Ja, so ein Schmarrn. Gell? Ich habe dafür gesorgt, dass jeder die Rahmenbedingungen hat für maximalen Erfolg. Und da gehört dazu, dass Leute erstmal gerne in die Arbeit gehen, glücklich und zufrieden sind. Dann eine Verbindung mit der Firma eingehen und sagen, das ist wie meine Firma. Ich habe immer gesagt, tut es einfach, wenn sie gefragt haben, was soll ich denn machen? Sei du, wenn es deine eigene Firma wäre. Da ist alles gesagt. Ne? Dann schmeißt kein Geld zum Fenster raus, du machst nichts Unnötiges, du machst keinen Blödsinn und du entwickelst maximale Leistungsbereitschaft.
Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit Unternehmenslegende Ernst Post. Nächste Woche geht es direkt weiter. Da sprechen wir über Unternehmertum in Deutschland und was es braucht, um glücklich zu werden.